Ich lade euch ein, dass ihr jetzt gemeinsam mit mir den Predigttext für heute aufschlagt. Den finden wir im 1. Korintherbrief. 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 27. Und da heißt es, ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Also, die meisten von uns wissen das sicherlich, dass wir der Leib Christi sind. Das ist jetzt nichts Neues. Und wenn wir das Leben von Jesus hier auf dieser Erde betrachten, stellen wir fest, Jesus hat ein Leben des Dienstes geführt. Er war an keiner Stelle für sich selbst da. Niemals war er egoistisch, hat er sich um sich selbst gedreht. Er war immer für die anderen da. Und genau genommen war er sogar für die ganze Menschheit da, als er sein Leben am Kreuz für uns gegeben hat. Und in Matthäus 20, in den Versen 26 bis 28, sagt Jesus zu seinen Jüngern, so soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Also, wenn wir nun überzeugt sind, dass wir große Glieder am Leib Christi sind, dann muss das für uns persönlich und für uns als Kirche Konsequenzen haben. Das heißt nämlich, dass ich aus dem Mittelpunkt treten muss. Ich bin nicht der Nabel der Welt, der Nabel der Gemeinde. Das ist Christus. Ich muss Christus den Mittelpunkt überlassen. Ihn muss ich ins Zentrum treten lassen. Denn er hat der Menschheit den größten Dienst erwiesen. Und ich möchte gemeinsam mit euch jetzt drei Konsequenzen betrachten, die es hat, wenn wir tatsächlich Glieder am Leib Christi sind. Und diese drei Konsequenzen oder Punkte lauten wie folgt. Die erste Konsequenz, die es mit sich bringt, ist die Verantwortung. Das zweite ist die Existenzberechtigung. Und als drittes bringt es auch noch Wechselbeziehungen mit sich. Zum ersten Punkt, die Verantwortung. Die Verantwortung wiederum möchte ich nochmal aufgliedern. Drei weitere Unterpunkte. Und der erste Unterpunkt der Verantwortung ist die theologische Verantwortung. Als Gemeinde haben wir die Verantwortung, die ewige Wahrheit, die wir hierin finden, unverfälscht weiterzugeben. Im Psalm 119, Vers 160 lesen wir, dein Wort ist nichts als Wahrheit. Alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Der Psalmist, dass das ganze Wort Gottes Wahrheit ist und dass es ewiglich währt. Seine Ordnungen der Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, das ist das Gesetz Gottes. Es ist unveränderlich. Der Charakter Gottes ist unveränderlich. Alles, was Gott entschieden hat, ist unveränderlich. Das bleibt. Und diese Wahrheit müssen wir weitergeben. Ansprechend und verständlich. In Wort und ich möchte betonen, auch in Tat. Es nützt nichts, wenn wir nur über eine Sache reden, aber nicht danach tun. Im Buch für die Gemeinde geschrieben, Band 2, heißt es auf Seite 158, Gott hat seinen Mitarbeitern eine wichtige Aufgabe übertragen. Das Ende der Welt ist nahe. Deshalb ist die Verkündigung der Wahrheit dringlicher denn je. Das soll zeugnishaft und für alle verständlich geschehen. Zweifellos ist es wichtig, dass die Wahrheit unverfälscht weitergegeben wird. Dabei darf Gottes Erbarmen und seine Liebe nicht geschmälert werden, wie Satan es am liebsten sähe. Satan möchte, dass wir die Wahrheit oder das Wesen Gottes falsch wiedergeben. Eben nicht diese Liebe, die Gott ist, dieses Erbarmen. Das soll so ein bisschen hinten runterfallen. Das ist Satans Wille. Das möchte Satan. Und als Menschen ist es so, dass wir ja gerne mal in Extreme fallen. Auf der einen Seite gibt es die, die nur von Liebe und Gnade sprechen und kein Gericht kennen. Und auf der anderen Seite, das andere Extrem, kennt eben nur das Gericht. Das Problem ist, egal in welchen Graben ich falle, ich verlasse in jedem Fall den richtigen Weg. Wir müssen Liebe und Konsequenz, Gnade und Gericht, so wie es im Wort Gottes beschrieben ist, beisammen lassen. Das dürfen wir nicht auseinandernehmen, trennen. Das gehört zusammen. Weiter lesen wir im Buch für die Gemeinde geschrieben, Band 2. Wenn Christus die Menschen ansprach, berührten seine Worte ihr Gewissen und legten sogar die geheimsten Gedanken und Regungen bloß. Ähnliches möchte er auch durch unseren Dienst bewirken. Das setzt voraus, dass alle, die zur Verkündigung berufen sind, Gottes Wort ohne menschliche Beimengungen, mit lauterem Herzen und für die Menschen fasslich weitergeben. Gottes Diener tragen Verantwortung für das Heil anderer und werden darüber Rechenschaft ablegen müssen. Das klare, so spricht der Herr, darf nicht durch menschliches Wenn und Aber abgeschwächt werden. Gottes Wort könnte die Menschen dann nicht mehr zur Erkenntnis ihrer Schuld führen und kaum noch das Verlangen nach neuem Leben wecken. Aus dem Wort, das im Auftrag des Heiligen Geistes weitergegeben wird, muss immer die herzliche Anteilnahme am Seelenheil der Menschen zu spüren sein. Es geht nicht um die Erfüllung von irgendeiner Pflicht, die wir gegenüber Jesus hätten. Darum geht's nicht. Es geht auch nicht um die Erfüllung irgendeiner Pflicht, die wir gegenüber unserer Kirche hätten. Die entscheidende Frage ist, haben wir Interesse? Haben wir das Verlangen, unsere Mitmenschen zur Wahrheit zu führen? Wenn dies mein Anliegen ist, können wir die Gewissheit haben, dass unser Auftraggeber, der Heilige Geist, an unserer Seite ist, dass er unser Bemühen führt, dass er unser Bemühen leitet und auch zum Erfolg führen wird. Zum zweiten Punkt bezüglich unserer Verantwortung, die wir haben. Die gesellschaftliche Dimension. Die Gemeinde wird mit einem Leib verglichen. Haben wir ja vorhin schon gesagt. Und das Haupt dieses Leibes ist Christus. 1. Kolosser 1, Vers 18 sagt, und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Wir müssen uns klar machen, Gemeinde ist nicht Organisation. Gemeinde ist auch nicht Freikirche der siebenten Tagsadventisten. Gemeinde ist auch nicht ein Gebäude wie dieses. Gemeinde bist du und ich. Das ist Gemeinde. Das macht Gemeinde aus. Jeder von uns ist ein Glied am Leib Christi. Und Gott ist unser Vater. Und diese Tatsache macht uns zu Brüdern und Schwestern. Als Kind kann ich mich erinnern, dass die Anrede in der Gemeinde, im Gottesdienst, Bruder sowieso, Schwester sowieso, gängiger war als heute. Heute sprechen wir uns mit den Vornamen an, was ich auch für absolut in Ordnung halte. Ich rede meine Schwestern auch mit Vorname an und nicht mit Schwester Susi. Käme mir ein bisschen komisch vor. Ich glaube auch nicht, dass das eine Notwendigkeit darstellt, dass wir uns so ansprechen. Das sind Floskeln, das sind Formen. Die sind tatsächlich, glaube ich, nicht wichtig. Neulich hat mir jemand hinterhergeschrien, Sie Arloch. War höflich, hat sie gesagt. Aber die Botschaft war doch eine ganz andere. Also die Formen und Floskeln sind's nicht. Darum geht's nicht. Matthäus 12, Vers 50 sagt Jesus, denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Also es geht darum, den Willen Gottes zu tun, nicht wie wir uns anreden. Gottes Willen sollen wir tun. Dann sind wir Bruder und Schwester im Glauben. Das Ganze macht auch noch was anderes deutlich, beziehungsweise Paulus macht deutlich in Galater 3, 28 und 29. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Wir sind Gottes Erben. Wir ererben das ewige Leben in einer unvorstellbaren Herrlichkeit. Manch einer versteht den Text auch ein bisschen anders. Aber ich möchte betonen, dieser Text, die Aussagen darin, die machen mich nicht zu einer Frau. Die machen mich auch nicht zu einer anderen Person. Das ist völliger Blödsinn. Auch wenn es moderne Theologen gibt, die so einen Quatsch behaupten, dass wir im sozialistischen Sinne eins sind. Der Punkt ist, ich kann niemals ein Kind zur Welt bringen. Wird nicht funktionieren. Kann ich mir ja auf den Kopf stellen. Und Fakt ist auch, dass Männer bei gleicher Muskelmasse mehr Kraft haben als Frauen. Fakt. Da ändern wir nichts dran. Worum geht's hier? Es geht darum, dass es keine Rolle spielt, wo ich herkomme. Was ich früher mal gemacht habe. Wenn wir Christus angehören, sind wir Abrahams Nachkommen und gehören zu seinem Volk. Wir gehören zum Volk Gottes. Wir sind Gottes Kinder. Und da schaut Gott nicht, ob ich arm oder reich bin. Da schaut Gott nicht, ob ich krank oder gesund bin. Er schaut auch nicht, ob ich dumm oder schlau bin. Spielt keine Rolle. Ich bin Gottes Kind. Und die Konsequenz daraus, dass wir Geschwister sind, dass wir Gottes Kinder sind, sollte doch sein, dass wir als Familie, die wir ja dann logischerweise sind, auch gerne beieinander sind. In Freude und im Leid. Und keiner sollte sich da alleine fühlen. In 1. Johannes 1, Vers 7 heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir aber im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft untereinander. Haben wir Gemeinschaft untereinander? Unsere dritte Verantwortung, die diakonische Verantwortung. Wenn wir in den Evangelien Jesu Leben betrachten, stellen wir fest, Jesu hat nicht weniger Zeit mit Predigen als mit Heilen verbracht. Jesus hat den Menschen als Ganzes betrachtet. Und das müssen wir, wenn wir der Leib Christi sind, auch tun. Wir müssen den Menschen, unser Gegenüber als Ganzes betrachten. Und der Mensch als Ganzes braucht Hilfe. Geistlich, seelisch, physisch, gegebenenfalls auch materiell. Und jeder von uns hat Fähigkeiten verliehen bekommen. Manche sind offensichtlicher, keine Frage. Manche sind weniger offensichtlich. Aber jeder von uns ist in der Lage, etwas für seine Mitmenschen zu tun. Und wenn jemand seine Fähigkeiten einsetzt, die er von Gott erhalten hat, steht auch keinem anderen zu, ach komm, lass gut sein, das ist nicht so wichtig. Das, was ich mache oder was der da macht, ist viel wichtiger. Das ist Blödsinn, steht keinem zu. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass wir nicht über unseren Schatten springen können. Gott hat uns allen eine Persönlichkeit verliehen. Das unterscheidet uns. Das macht uns so ein bisschen bunt hier in diesem Raum. Wir sind alle unterschiedlich. Jeder von uns hat eine andere Persönlichkeit. Sonst wäre das echt eintönig. Das wäre nicht gut. Dann würde auch Gemeinde nicht wirklich funktionieren. Der Punkt ist, oder um es ein bisschen zu verdeutlichen, wenn ihr jetzt bei der nächsten Wahl hier in der Gemeinde auf die Idee kämt, ihr lasst mich den Begrüßungsdienst machen, werde ich ablehnen. Das liegt mir nicht. Und das hat nichts mit Faulheit oder ich versuch's gar nicht erst zu tun. Das hat was damit zu tun, dass ich nicht gerne auf andere Menschen zugehe. Es fällt mir unheimlich schwer, auf fremde Menschen, die da vielleicht zur Tür reinkommen, zuzugehen. Ist nicht mein Ding. Hat mir Gott nicht in die Wiege gelegt. Es gibt andere Leute, die kommen da mit einer Herzlichkeit, mit einer Freude auf die Gäste oder die Besucher des Gottesdienstes zu. Die können das. Mein Ding ist das nicht. Ich war schon ein paar Mal beim Büchertisch, aber das fällt mir wahnsinnig schwer, da auf Leute zuzugehen. Das kann ich nicht. Wenn sich ein Gespräch ergibt, ist das kein Thema. Dann rede ich gern. Dann mache ich das. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, mein Ding ist es hier, ist es eher hier vorne aus der Distanz zu euch zu reden. Der Punkt ist, so ein Körper ist ja nur wirklich effizient, wenn jedes Körperteil seine Aufgabe wahrnimmt. Also wenn jetzt meine Nase heute Abend auf die Idee käme, ich finde das jetzt blöd, Nase zu sein, ich möchte lieber mal was hören. Und meine Nase erklärt meinem Ohr, wir tauschen jetzt. Ab sofort riechst du und ich höre. Wie effizient wäre das? Kann meine Nase hören? Mein Ohr riechen? Nein, es funktioniert nicht. Und genauso ist das in der Gemeinde. Jeder hat Gaben und Fähigkeiten bekommen. Und diese Gaben und Fähigkeiten gilt es einzusetzen. Wenn alle Glieder und Organe im Takt sind, dann funktionieren sie auch gut. Und wenn wir es in der Gemeinde schaffen, alle Glieder, alle Organe, wie ihr auch immer das bezeichnen wollt, zu aktivieren, dann arbeiten wir auch harmonisch, liebevoll und höchst effizient zusammen. Der erste Schritt ist das liebevoll und harmonisch sein, miteinander umgehen. In Johannes 13,35 sagt Jesus, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es gibt kein besseres Zeugnis, als liebevolle Gemeinschaft zu pflegen. Wenn Gäste hier reinkommen, was nehmen sie wahr? Nehmen sie wahr, dass wir liebevolle Gemeinschaft untereinander pflegen? Aber darüber hinaus müssen wir, es heißt ja, die diakonische Verantwortung, der Punkt, müssen wir natürlich auch unserem diakonischen Auftrag nachkommen und den Menschen wirklich durch Rat und Tat zur Seite stehen. Natürlich, dafür gibt es Organisationen, ADRA, AWW, die Inge, alles wunderbar. Lassen wir so laufen. Funktioniert aber nicht. Jeder Einzelne von uns ist da gefragt. Und jeder Einzelne von uns kann in seinem persönlichen Umfeld aktiv sein. Manchmal ist es auch nur, was heißt nur in Anführungszeichen, jemanden zuhören. In Jakobus 2, 15 und 16 heißt es, wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft es ihnen? Das ist der Punkt. Es nützt nichts, wenn wir schlau daherreden. Wir müssen Aktivität auch zeigen. Und wenn ich wahrnehme, meine Schwester braucht gerade 5 Euro, weil, keine Ahnung, dann nützt es nichts, wenn ich ihr sage, ich bete für dich. Das Gebet ist gut und wichtig und richtig, aber ich müsste vielleicht auch die 5 Euro geben. Ich bin überzeugt, wir haben alle Möglichkeiten. Der eine hat oder nimmt sich die Zeit, der andere hat vielleicht handwerkliches Geschick, dann gibt es jemanden, der hat Organisationstalent, ein weiterer hat vielleicht finanzielle Mittel. Der nächste ist musikalisch und ich weiß nicht, was es noch alles gibt. Kontaktfreudig sein, wie auch immer. Wir sollten diese Gaben einsetzen für unsere Mitmenschen im Sinne Gottes. Und damit kommen wir jetzt auch zum zweiten Punkt der Existenzberechtigung der Gemeinde. In Lukas Kapitel 19, Vers 10 heißt es, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Also, Zweck der Menschwerdung Jesu war es also, das Verlorene zu retten. Ich denke, es ist uns allen klar, wovon hier die Rede ist. Wir sind das Verlorene. Die Menschheit ist verloren. Außer, wir nehmen das Rettungsangebot Jesu an. Dann macht uns der Menschensohn heilig. Und wir werden damit zu einer Gemeinde. Wir werden damit zum Leib Christi. Und damit wird auch unsere Existenzberechtigung klar. Wir als Gemeinde müssen Licht sein. Das ist unser Auftrag. In Apostelgeschichte 13, Vers 47 heißt es, denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du das Heil seist bis an das Ende der Erde. Wir müssen es weitersagen, was wir glauben, was wir wissen. Jesus hat gesagt, macht zu Jüngern alle Völker und lehret sie halten und so weiter. Matthäus 28, ihr kennt das. Kommen wir unserem Auftrag wirklich nach? Im Buch Bilder vom Reiche Gottes stellt Ellen White auf Seite 274 folgende Fragen. In welchem Zustand befindet sich die Gemeinde in diesen Tagen vor dem letzten Gericht? Wird sie den Ansprüchen Gottes gerecht? Erfüllt sie ihren Auftrag, der Welt eine Vorstellung von Gottes Wesen zu vermitteln? Weist sie die Menschen nachdrücklich auf die letzte gnadenvolle Warnung Gottes hin? Die Fragen sind alle wichtig, aber in der Mitte stand eine Frage, die ich für sehr wichtig nochmal halte. Erfüllt die Gemeinde ihren Auftrag, der Welt eine Vorstellung von Gottes Wesen zu vermitteln? Was vermitteln wir von Gottes Wesen? Was vermitteln wir über Gottes Wesen unseren Mitmenschen? Was vermitteln wir über Gottes Wesen unseren Kindern, die zu 70% die Gemeinden verlassen? Vermitteln wir einen Gott, der liebt und gerecht ist, der gnädig und unveränderlich ist? Tatsache ist in jedem Fall, wenn ich mit Gott lebe, erfahre ich seine Führung. Und wenn ich ihn erfahre, dann drängt er mich doch auch, diese Erfahrungen zu teilen. Dann behalte ich das doch nicht für mich. In Markus 5, Vers 19 sagt Jesus, aber er, Jesus, ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Evangelisieren ist nichts anderes, als weiter zu sagen, was Jesus an mir getan hat. Wenn ich darüber berichte, was ich mit Gott erlebt habe, wenn ich das meinem Gegenüber sage, dann ist das, glaube ich, auch glaubhaft. Das ist meine feste Überzeugung. Habe ich was mit Gott erlebt? Habe ich Erfahrungen mit Gott gemacht, über die ich berichten kann? Oder erzähle ich die Erfahrungen meiner Schwester, des Schwagers, der Mutter, des Bruders, des Onkels, des Neffens, der Nichte? Das glaubt mir kein Mensch, wenn ich solche Sachen erzähle. Und seien sie noch so fantastisch. Wenn wir das machen, wenn wir weitergeben, was wir erlebt haben, bin ich überzeugt, dass wir in kürzester Zeit die gesamte Menschheit erreichen könnten. Dazu brauchen wir gar keine große Evangelisation. Versteht mich nicht falsch. Auch die große Evangelisation hat ihre Existenzberechtigung. Absolut. Und ich freue mich auf die Evangelisation, die wir im Herbst haben werden. Und ich bin überzeugt, da wird Same ausgestreut, der auch Menschen erreicht. Aber nochmal zurück zu uns persönlich. Wenn wir davon ausgehen, dass jeder von uns, jeder Adventist, jedes Kind Gottes, zumindest 100 lockere Kontakte hat. Denkt heute Nachmittag mal darüber nach, wie viele nicht-adventistische Kontakte ihr habt. Ich glaube, ihr kommt leicht auf 100. Zumindest locker. Wenn jetzt jeder der 22 Millionen Adventisten zu seinen lockeren Kontakten mal sagen würde, was er glaubt, würden wir in kurzer Zeit 2,2 Milliarden Menschen erreichen. Das ist ein Viertel der Menschheit. Das heißt nicht, dass die sich alle bekehren, davon rede ich nicht. Das ist schon klar. Aber sie haben zumindest mal die gute Nachricht gehört. Wir kommen unserem Auftrag nach. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Und als Botschafter geben wir Zeugnis von dem, was wir gesehen und gehört haben, sagt Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Die Gemeinde Gottes ist also konsequenterweise eine wachsende Gemeinde. Theoretisch. Also hier in Deutschland ja irgendwie nicht. Das heißt auch, dass nichts zugelassen wird, was dem Gemeindewachstum schadet. Als Gemeinde sind wir der festen Überzeugung, dass Gott Kinder in anderen Stellen hat. Das wissen wir, das sagt er in seinem Wort. Dass er noch Kinder hat, die auf der Suche nach der Wahrheit sind, nach seinem Willen sind. Und unsere Daseinsberechtigung als Gemeinde ist es, Menschen zu suchen. Sie zum Leib Christi, zur Gemeinde zu führen. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir diesem Auftrag nicht nachkommen, wenn wir zufrieden sind, so wie es jetzt gerade ist, dann verlieren wir unsere Daseinsberechtigung. Dann haben wir keine Daseinsberechtigung. Ich denke, dass auch hier das Wort aus dem Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 26 zutrifft. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. So ist auch die Gemeinde tot, wenn sie ihrem Auftrag nicht nachkommt. Wenn wir nur im eigenen Saft schmoren und nicht für unsere Mitmenschen da sind, wenn wir nicht bestrebt sind, unsere Mitmenschen zu erreichen, dann sind wir als Gemeinde tot. Und unsere Daseinsberechtigung ist dahin. Der Erfolg bei alledem, das ist keine Frage, liegt in Gottes Hand. Das macht auch das Gleichnis von der wachsenden Saat in Markus 4, Vers 26 bis 29 deutlich. Hier heißt es, und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft. Schläft und steht auf, Nacht und Tag. Und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Gott gibt uns die Ehre, das Vorrecht, dass wir Mitarbeiter Gottes sein dürfen, dass wir bei seinem Plan mitarbeiten dürfen. Und damit kommen wir jetzt auch zum letzten und dritten Punkt, die Wechselbeziehungen. Das beste Mittel, Gott zu erfahren, ist es, mit ihm zu arbeiten. Wer gibt, empfängt, ist die Logik bei Gott. Gott will mich gebrauchen, aber eben nicht, weil er auf mich angewiesen wäre, weil ich so toll bin, weil er mich bräuchte. Das brauche ich mir nicht einzubilden, sondern weil ich durch meine Arbeit innerlich wachse. Im Buch Bilder vom Reiche Gottes auf Seite 296 heißt es, lebendiger Glaube durchzieht wie ein goldener Faden auch die unscheinbarste Arbeit, die pflichtbewusst ausgeführt wird. Auf diese Weise fördert unser täglicher Aufgabenbereich das christliche Wachstum. Wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, schlägt sich das bei all unserem Tun nieder. Und das beziehe ich auch nicht nur auf unsere Aufgaben in der Gemeinde. Das beziehe ich auf all unser Tun. Das ist meine feste Überzeugung. Und ein Adjektiv, was mir hier besonders aufgefallen ist in dem Zitat, heißt pflichtbewusst. Wir sollen unsere Aufgaben pflichtbewusst erfüllen. Nicht halbherzig, ohne Motivation. Naja, es macht halt kein anderer, deswegen mache ich es jetzt einmal. Nein, wenn wir eine Aufgabe übernehmen, sollen wir diese auch pflichtbewusst ausführen. Und wenn wir dies tun, dann ist Gott auch uns an unserer Seite. Davon bin ich überzeugt. An meinem Auto hat mal jemand ein Kärtchen unter den Scheibenwischer geklemmt. Da steht drauf, stell deine Arbeit täglich unter die segnenden Hände Gottes. Dann wirst du sehen, wie der Herr dir hilft. Ich denke, wir können unsere Arbeit aber nur unter die segnenden Hände Gottes stellen, wenn wir sie pflichtbewusst mit vollem Eifer ausführen. Warum sollte Gott uns dabei helfen, wenn wir überhaupt keine Lust haben, wenn wir keinen Bock haben, wenn wir es nur machen, weil halt jemand gesagt hat, mach mal. Wenn ich Gemeinschaft mit Gott pflege, mit ihm zusammenarbeite, werde ich erleben, wie Gott meine schlechten Früchte, die Werke des Fleisches, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank und so weiter nach und nach ersetzen wird. Wenn ich mit ihm zusammenarbeite, wird er mir die Werke des Fleisches nehmen. Und er wird sie ersetzen durch die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Solltet ihr zu Punkt 3, den Wechselbeziehungen, noch Fragen haben, möchte ich euch das Gleichnis von den anvertrauten Talenten in Matthäus 25 ans Herz legen. Ellen White schreibt auf Seite 268 im Buch Bilder vom Reiche Gottes zu dem Gleichnis: Gott erwartet von jedem Menschen Leistungen. Könnte man jetzt falsch verstehen wollen. Es geht nicht darum, dass ich mich selbst rette, ja? Versteht das nicht so. Es geht nicht um Werksgerechtigkeit. Das ist Quatsch. Gott erwartet von jedem Menschen Leistungen. Nach dem, was einer hat, nicht nach dem, was einer nicht hat. Gott erwartet, dass ich meine Gaben, die ich habe, die er mir gegeben hat, einsetze. Und das erwartet er nicht nur von mir, das erwartet er von uns allen. Und wir haben alle Gaben bekommen und Gott möchte, dass wir diese einsetzen. Die, die wir haben, nicht die, die wir nicht haben. Ich werde mich nicht am Chor beteiligen, wenn es einen gäbe. Die Gabe habe ich nicht. Ich bin unmusikalisch. Rein menschlich ist das auch ein bisschen unverständlich, was Gott mit uns Menschen macht. Er hat der Menschheit zu Beginn eine Verantwortung übertragen. Vertraut mir. Der Mensch hat diese Verantwortung missbraucht. Und das ging ziemlich schnell. Steht nicht in der Bibel, wie schnell, aber ich glaube, es waren keine Jahrzehnte. Und wenn wir die Bibel betrachten und darüber hinaus, stellen wir fest, das Volk Gottes ist seiner Verantwortung sehr oft nicht gerecht geworden. Es hat die übertragene Verantwortung nicht wahrgenommen. Es ging oft schief. Aber Gott hat nicht aufgegeben. Er hat seinem Volk immer wieder Verantwortung übertragen. Und auch uns hat er Verantwortung übertragen. Die Verantwortung, Licht zu sein. In unserem persönlichen Umfeld als Kirche. Und das ist letztlich auch unsere Existenzberechtigung, Licht zu sein. Und wenn wir dieser Verantwortung nachkommen, werden wir Gottes Segen erleben. Davon bin ich überzeugt. Und letztlich sind es immer wir, die den Segen Gottes erleben, wenn wir unserer Verantwortung nachkommen. Ich wünsche mir, dass wir in unseren Gemeinden die leider doch sehr verbreitete Tribünenmentalität ablegen. Ihr wisst, was das ist. Man sitzt da, begutachtet den Gottesdienst, was da so passiert, stellt fest, da ist was ganz blöd gelaufen. Das mag durchaus berechtigt sein und wahr. Das kritisiert man dann. Das ist grundsätzlich auch okay, wenn man sagt, du, da ist was falsch gelaufen. Aber man kritisiert eben nur. Und trägt mäßig zur Veränderung der Situation bei. Oder vielleicht auch gar nichts. Ich möchte ein Beispiel euch geben. Hat schon mal jemand ein Haus gebaut von euch? Okay, keiner. Ein Essen gekocht. Hallo, wer hat schon mal ein Essen gekocht? Danke, doch ein paar. Bin ich beruhigt. Wir nehmen mal an, ihr habt Salzkartoffeln gekocht. Salzkartoffeln? Okay, gut. Sehr gut. Alle schon mal Salzkartoffeln gekocht. Wie habt ihr das so angefangen? Geschält. Okay, weiter. Geschnitten, in den Topf geschmissen, gekocht. Habt ihr schon mal versucht, die Schüssel mit den Kartoffeln hinzustellen und habt den Kartoffeln gesagt, so jetzt schält euch mal. Stellt euch nicht so an, kommt in die Gänge. Habt ihr das schon mal probiert? Hat es funktioniert? Funktioniert nicht. Und wenn ihr es dann eurem Ehepartner vielleicht gesagt habt, schäl mal bitte die Kartoffeln. Ich glaube, der Ehepartner hat es gemacht. Ja? Nein, das ist schlecht. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, er hat es gemacht, ja? Gehen wir davon aus, er hat es gemacht. Wart ihr zufrieden, wie die Kartoffeln geschält waren? Nein, ihr habt wieder gemeckert. Erst schämen sie sich nicht selbst und der Ehepartner macht es auch falsch. Versteht ihr, was ich sagen will? Fast an. Wir sind alle Glieder am Leib Christi. Und wir haben alle diese Verantwortung. Und wir sollen alle mit anfassen. Ja, wenn was falsch läuft, dürfen wir das auch ansprechen. Ganz klar. Aber wir müssen auch aktiv etwas beitragen. Wenn wir nur kritisieren, haben wir auch keine Daseinsberechtigung. Möchte ich ganz klar sagen. Wir sind alle Glieder am Leib Christi. Und ich bin überzeugt, wir können mit Gott in kurzer Zeit Großes erreichen. Also lasst es uns doch anpacken. Denn das Motto, wer nichts macht, macht nichts falsch, ist überhaupt nicht biblisch. Werdet ihr da drin nicht finden. Steht da nicht. Packt mit an. Dann läuft's. Gott segne uns. Amen.